Hallo und schön, dass du da bist zur 50. Folge von unserem Podcast Mitobiom natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social Media Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Kyra Kaufmann. Kyra ist Heilpraktikerin, Dozentin und Autorin zahlreicher Bücher. In ihrer Praxis widmet sie sich unter anderem den Ursachen von Schilddrüsenerkrankungen, Mitochondrienstörungen, chronischer Müdigkeit und Burnout und setzt dabei auf eine Kombination aus klassischer und naturheilkundlicher Labordiagnostik. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das uns alle betrifft: Stress und Schlaf. Was versteht man eigentlich unter Stress und warum fällt es uns oft schwer, abends abzuschalten, obwohl wir erschöpft sind? Wir sprechen darüber, welche alltäglichen Stressfaktoren unseren Schlaf besonders belasten, woran man erkennt, ob Schlafprobleme stressbedingt sind und was im Körper passiert, wenn schlechter Schlaf den Stress noch weiter verstärkt. Außerdem klären wir, welche Nährstoffe bei stressbedingten Schlafproblemen eine Rolle spielen und welche einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahmen dir helfen können, wieder zur Ruhe zu kommen. Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Kyra und schön, dass du heute mit mir eine neue Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallo Leonie. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch sehr. Und ich finde, heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema auch nochmal. Und zwar das Thema Stress und Schlaf. Und ich glaube, das Thema Stress ist einfach auch, was sehr, sehr viele von uns irgendwie im Alltag erleben oder davon betroffen sind. Und ich kenne auch bestimmt ganz, ganz viele Leute, die irgendwie mit Schlafproblemen natürlich auch zu tun haben. Und ja, kennt irgendwie jeder, glaube ich. Und deswegen sprechen wir heute auch genau über diesen Zusammenhang. Und vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an, um erstmal ins Thema reinzukommen. Und zwar, was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Stress und wie beeinflusst er denn aber auch unseren Schlaf?
Ja, genau, wie du schon sagst. Also ich glaube, Stress kennt jeder. Ich kenne jetzt niemanden, der sagen würde, ja, Stress betrifft mich gar nicht, habe ich alles im Griff. Stress ist ja auch erstmal nichts Schlimmes, in dem Sinne, auch wenn man es so im Alltagsgespräch dann schon eher negativen Touch hat, wenn wir über Stress sprechen oder wir sind gestresst und so weiter. Aber Stress ist ja erstmal eine ganz physiologische Antwort des Körpers, speziell unseres Nervensystems, auf eine Bedrohung. Ja? Und Stress hat uns in der Evolution natürlich irgendwo immer begleitet und auch für eben eine sogenannte Stressresponse, eine Stressantwort gesorgt. Und unser Nervensystem ist für Stress, vor allen Dingen für kurzfristigen Stress, sehr, sehr gut ausgelegt. Wir können eben sehr schnell reagieren, wenn eine Gefahr da ist. Also unser Nervensystem ist innerhalb von Sekunden bereit, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Also dieses Fight-or-Flight-Prinzip, das kennt, glaube ich, auch jeder. Und das ist, wie gesagt, für eine sehr kurze Reaktion, typisches Beispiel, der Säbelzahntiger, der um die Ecke kommt und uns zwingt, möglichst schnell wegzurennen oder uns zu überlegen, kämpfen wir jetzt dagegen und dann die Ressourcen bereitzustellen, also über eine Adrenalinausschüttung und dann auch hohe Blutzuckerspiegel, die das Muskelgewebe aktivieren können, dann auch Höchstleistungen zu verbringen. Also Stress aktiviert uns zu Höchstleistungen, sollte aber eben nur kurzfristig bestehen bleiben und uns nicht langfristig belasten. Dafür ist unser Körper nicht ausgelegt. Und langfristig haben wir nämlich dann Veränderungen in unserem Nebennierenrindenhormonen, vor allen Dingen im Bereich des Cortisols. Und das beeinflusst dann auch bei langfristigem Stress vor allen Dingen unseren Schlaf. Und das ist eben nicht gut. Also um ein Beispiel zu bringen, wenn ich lange abends arbeiten muss, zum Beispiel am Rechner, weil ich noch unbedingt ein Thema fertig arbeiten möchte oder mich auf eine Prüfung vorbereite oder, dann habe ich abends noch einen sehr hohen Cortisolspiegel, der natürlicherweise normalerweise im Laufe des Tages immer abflacht. Also unser normaler Cortisolspiegel ist morgens hoch, also so zwischen 8 und 10 Uhr haben wir unseren Peak. Es ist vom Körper so vorgesehen, wir stehen auf und sind erstmal bereit für den Tag. Und viele Menschen, die auch einen normalen Cortisolspiegel haben, sind morgens wirklich leistungsfähig und können Dinge angehen. Und zum Abend hin flacht diese Kurve eben ab und sollte eben nicht hoch sein, weil abends eben ein anderes Hormon übernimmt, das ist Melatonin. Wenn wir uns aber abends pushen, zum Beispiel, wie gesagt, Dinge, die wir am PC noch fertig machen müssen oder auch, machen auch viele Leute abends noch in die Muckibude gehen, ins Gym, dann treiben wir unseren Cortisolspiegel hoch und das hemmt unser wichtiges Schlafhormon, das Melatonin. Und das führt Stress von selbstgemachtem Stress oder von außen zugeführtem Stress eben zu Schlafstörungen, zu einer Beeinträchtigung unserer Schlafarchitektur, unseren Schlafzyklen, dass man auch heutzutage ja gut messen kann. Es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel so einen Ura-Ring tragen oder eine Apple Watch und die sehen halt auch, dass der Schlaf nicht optimal ist, auch wenn die Patienten und Menschen dann in meine Praxis kommen und sagen, ja, ich glaube, ich schlafe schon ganz gut, aber wenn man dann wirklich misst, fehlen denen bestimmte Schlafzyklen, wie zum Beispiel ausreichende Tiefschlafphasen oder ausreichende REM-Schlafphasen und das führt langfristig eben ja in eine Erkrankung.
Ja, super spannend auf jeden Fall, um erstmal zu verstehen, was wir unter Stress auch ja, verbuchen können sozusagen. Und was du auch ganz wichtig gesagt hast, oder ich glaube, was viele auch vielleicht abends machen, der Sport, also ich sag mal, wenn man zum Beispiel auch einen Gruppensport macht, dann sind das natürlich einfach häufig Kurse, die abends auch stattfinden. Klar, weil wir am Tag arbeiten und das dann häufig nicht reinpasst. Aber ja, wenn es dann vielleicht zu spät wird, das gibt es ja auch, wenn das Training vielleicht erst um 8 Uhr beginnt und dann vielleicht irgendwie ja erst um 9:30 fertig ist, bis man dann vielleicht auch noch geduscht hat oder bis man dann im Bett ist und auch dann erstmal wieder runterkommen muss, wenn man dann vielleicht auch noch was macht. Wenn es vielleicht gerade Yoga ist, eher was Entspannendes, aber wenn man vielleicht was macht, was mich auch noch auspowert, dann ja, ist das natürlich dann nicht so gut für den Schlaf, wie du erklärt hast. Und ich glaube, dass das sehr viele machen auch durchaus. Deswegen ist es vielleicht gut zu hören, dass das da ein Punkt auf jeden Fall ist.
Zumindest sollte man eben seinen Cortisolspiegel nicht am Abend nochmal so hoch pushen. Also wir wissen ja auch, dass Sport Stress abbauen kann. Ja, es kommt auf die Sportart an und es kommt auch auf den Menschen an. Also Yoga halte ich jetzt für sehr sinnvoll zum Beispiel oder leichtes Nordic Walking, ne, abends nochmal runterzukommen, gerade wenn wir jetzt auch so lange Tage haben, es ist lange hell. Das ist alles sinnvoll, aber jetzt sich nochmal komplett auszupowern oder zum Boxtraining zu gehen, spätabends eben zum Beispiel 8 Uhr und dann eben diese Zeit, bis wir wieder überhaupt runterfahren können. Der Körper braucht eine Regenerationszeit. Wir pushen alles hoch, Blutdruck, Puls und so weiter und wundern uns dann, dass wir eben schlecht einschlafen können. Das sind so Aspekte, wo ich denke, wir sind so ein bisschen aus dem Takt gekommen. Ja? Also wir können natürlich jetzt heutzutage mit den ganzen Beleuchtungen, die wir haben, das ist ja auch erst seit ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts der Fall, dass wir Kunstlicht haben. Wir denken mal, das war schon immer so, aber wenn man sich das anguckt, wir haben ungefähr, ich glaube 1890 gab es zumindest mal in Berlin schon in einigen Bereichen, also wirklich als Großstadt, eine Beleuchtung über die Glühbirne. Ja, das ist noch nicht so lange her. Und erst dann haben wir uns quasi unabhängig vom Sonnenlicht gemacht. Das ist noch nicht ein Zeitraum, wo die Evolution sich hätte schon darauf einstellen können. Also letztendlich sind wir gerade mal über 100 Jahre mit Kunstlicht in Konfrontation. Und das verändert ganz viel im zentralen Nervensystem. Die Neurologen forschen da sehr intensiv im Bereich Tag-Nacht-Rhythmus, was da gestört wird. Und jetzt natürlich auch noch abends ein anderer Aspekt, eben auch diese Blaulichtanteile aus Bildschirmen, aus dem PC, aus dem Handy, auch das hat Einflüsse. auf unser Schlafverhalten. Das ist auch ein Aspekt von Stress. Ja, wir, wie gesagt, über Jahrtausende waren wir nur dem Tag-Nacht-Rhythmus, Mond, Sonne ausgesetzt und plötzlich haben wir so viele Aspekte, die eben ja unseren Abend, unsere Nacht zum Tag machen können. Und das hat natürlich positive Aspekte, dass wir eben mehr vom Tag haben, mehr von unserem Leben haben, mehr reinpacken können in den Tag, aber auch später ins Bett gehen und auch dadurch weniger Regenerationszeit haben. Also wir schlafen viel weniger als noch vor 100 Jahren, natürlich insgesamt. Und auch ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang, habe ich letztens noch mal eine Studie zu gelesen, dass sich durch dieses veränderte Schlafverhalten auch die Körpertemperatur verändert hat. Ja, also es hat auch einen Einfluss auf viele, viele Aspekte. Wir sind jetzt viel niedriger von der Körpertemperatur als die Menschen vor 100, 150 Jahren. Also wir sind knapp einen Grad niedriger, was auch unseren Stoffwechsel negativ beeinflusst, unser Immunsystem etc. Also an diesem veränderten, Schlafverhalten, Stress, auch Lichtstress, ja, nicht nur der Stress durch die Arbeit, durch unser Privatleben und so weiter. Diese Stressoren haben tiefgreifende Einflüsse, die jetzt erst genau erforscht werden.
Ja, da hast du ganz viele Stressoren auch genannt schon, die man eben da betrachten sollte und ja, die sich auch verändert haben, wie du gesagt hast, eben im Laufe der Jahre und vielleicht auch mehr geworden sind. Also es sind ja auch, ich sag mal, wenn man häufig, wie du sagst, Blaulicht zum Beispiel am Abend, man hängt irgendwie vielleicht noch am Handy abends und scrollt durch die sozialen Medien und guckt, was da los ist. Und dann zum einen natürlich das Blaulicht und dann noch irgendwie dort sein. Aber was auch hinzukommt und was auch so mal ein bisschen meine nächste Frage auch noch wäre, geht es ja dann auch in die mentale Richtung natürlich rein. Und zwar, wenn ich vielleicht, dann scrolle ich so ein bisschen durch mein Feed und gucke, was da so vor sich geht. Und dann fühle ich mich halt vielleicht auch teilweise von ich sehe vielleicht irgendwelche gut trainierten Körper, für mich da unter Druck gesetzt, mache mir selber Gedanken oder lese irgendwelche Dinge, die mich mental belasten, vielleicht auch politische Dinge. Also es gibt da ja ganz viel Unterschiedliches, was da einen belasten kann. Dann ist das natürlich auch noch ein anderer Punkt zu den körperlichen Sachen. Und das kann einen natürlich auch einfach dann belasten oder auch überfluten. Und das wäre nämlich auch noch eine Frage an dich. Was lässt uns denn, also ja, zum einen natürlich hoher Cortisolspiegel hast du auch schon angesprochen abends, aber was sind denn vielleicht auch noch andere Sachen, warum wir auch vielleicht abends im Bett einfach nicht so gut abschalten können, die uns dann eben wach halten?
Ja, was du eben zum Beispiel sagtest, eben diese ständige Erreichbarkeit, ne? Dann kommt noch mal eine WhatsApp rein um Viertel vor elf und dann beantworten wir die noch schnell, ne? Weil wir sind daran gewöhnt, ne? Sofort zu reagieren. Oder es kommt noch ein Anruf rein oder wir sind ja ständig erreichbar, dadurch, dass wir alle das Handy mit am Bett haben oder häufig, ich sage mal, das ist das Beste, was man wirklich das Handy bewusst im Wohnzimmer lässt und das Smartphone und einfach sagt, okay, mein Schlafzimmer ist eben so eine Ruhezone und da alles andere kann warten. Das muss jetzt nicht nochmal heute Abend gelöst werden, beantwortet werden. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil genau was du sagtest, das sind Dinge, die wir mitnehmen, ja, womit wir uns dann kurz vorm Einschlafen noch beschäftigen, vielleicht noch eine berufliche Stresssituation, die dann hochkommt, weil der Kollege gerade noch was getextet hat oder weil wir eben was auf Insta gelesen haben oder nochmal kurz die Headlines gescrollt haben vom Tage. Das sind Dinge, die wir vielleicht erstmal so nicht als belastend oder als Stressor wahrnehmen, aber unser Unbewusstes nimmt es mit in die Traumwelt, in die Regenerationszeit und das schadet uns letztendlich. Das schadet unserer gesamten Regeneration, das schadet unserem Neurotransmitterhaushalt und wir wollen ja diese Schlafzeit, wir verbringen ja ungefähr ein Drittel unseres Lebens schlafend, effektiv nutzen, für uns nutzen als Regenerationszeit und das passiert dann eben nicht. Also wir sollten wirklich darauf achten, eine gewisse, ich sag mal, Schlafhygiene zu pflegen, vielleicht ein gutes Buch zu lesen, was eben aber auch positive Aspekte hat, also nicht diesen aufregenden Krimi, sondern wirklich ein schönes Buch, vielleicht noch ein Hörbuch zu hören, das nicht jeder liest gerne, das weiß ich auch, oder ein Tagebuch zu schreiben oder einfach leise Musik zu hören. All diese Dinge sind wesentlich besser für unser Nervensystem, als eben noch kurz vorm Schlafen gehen, noch zu scrollen oder noch die letzte E-Mail zu beantworten etc.
Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Tipps und da kommen wir auf jeden Fall gleich zum Ende auch nochmal hin, was da einfach helfen kann, um entspannter zu sein und besser zu schlafen. Und wir haben jetzt viele Stressfaktoren schon gehört und ja, was einen da belasten kann auch, warum man vielleicht nicht gut schläft. Aber das sind natürlich jetzt viele Punkte, die dazu führen können, zu Problemen beim Schlafen. Aber wie erkenne ich denn vielleicht selbst, dass die Schlafprobleme eben stressbedingt sind und vielleicht nicht durch andere Ursachen auch ausgelöst werden? Gibt es das überhaupt? Kann ich das so unterscheiden?
Ich glaube, die meisten können das schon für sich selber wahrnehmen, ob es jetzt zum Beispiel, man schlafen wir zum Beispiel auch schlecht, wenn wir spät gegessen haben, ja, wenn wir sehr spät gegessen haben und vielleicht noch lange mit Kollegen unterwegs waren oder typischer Feiertag, man isst noch bis spät abends, dann schlafen wir schlecht. Das ist aber nicht unbedingt stressbedingt, sondern das ist eben durch diese Überlastung des Magen-Darm-Trakts. Auch das belastet unseren Schlafrhythmus. Aber dieses Stressbedingte, ich glaube, jeder empfindet das auch und weiß, okay, ich habe ganz viel um die Ohren und dann, wenn ich es eigentlich am nötigsten bräuchte, dann mal wirklich 8 Stunden einen guten, erholsamen Schlaf zu haben, wird es mir nicht gegönnt. Und das ist ja so eine Spirale, ne? Also dann kommen wir eben in weitere Probleme rein, weil wir eben nicht ausgeruht sind und so weiter. Und ganz typisch eigentlich für stressbedingtes Schlafverhalten ist häufiges Aufwachen. Also wir schlafen oft dann gut ein, weil wir einfach sehr erschöpft sind. Also diese Latenzzeit, da sprechen die Schlafforscher oft von, ist dann verkürzt. Normalerweise haben wir so eine Einschlafphase so von 15, 20 Minuten. Aber wenn wir uns hinlegen und sind schon nach 5 Minuten schon weg, ist das ein Hinweis, dass wir insgesamt sehr erschöpft sind. Und dann eben dieses häufige Aufwachen, also Aufwachen vor allen Dingen in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr. Also das ist typische. Viele sagen auch, ich werde Punkt 3 Uhr immer wach. Das ist auch so mal, finde ich, ein ganz interessanter Hinweis, eben weil auch hier das Melatonin dann langsam schon wieder sich abbaut. Das macht die Leber in der Nacht, die baut Melatonin ab und dann haben wir eben dieses typische Aufwachen. Und so ab 3 Uhr kann es auch schon sein, dass eben das Cortisol übernimmt, was so ganz langsam die Nebennieren wieder ausschütten, um dann oder uns Richtung Erwachen zu pushen. Also wie gesagt, erschöpftes Einschlafen, sehr schnelles Einschlafen oder eben auch bei sehr schweren Fällen überhaupt nicht einschlafen können. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den man nennen muss. Das sind die Menschen, die dann eben ja, Probleme gedanklich noch wälzen. Das wäre halt auch nochmal ein Hinweis auf stressbedingte Schlafprobleme, aber ganz gezielt eben dieses Aufwachen. Das betrifft auch viele Frauen, die sagen so, ich werde immer um 3 Uhr wach und dann gehe ich auf Toilette, ich versuche nochmal einzuschlafen, ich wälze mich hin und her und dann kann sein, dass ich nochmal einen Leichtschlaf habe, aber ich komme nicht mehr wirklich in diesen erholsamen Schlaf und dann ist man natürlich morgens wie gerädert.
Ja, absolut. Das ist ja auch eben das Problem, dass wir dann morgens eben nicht leistungsfähig sind, weil wir den Schlaf brauchen. Unser Körper braucht es ja. Deswegen ist es ja auch ganz wichtig, wenn man vielleicht jetzt auch die Ursachen kennt oder auch denkt, ja, das trifft irgendwie auf mich zu und ich kann da irgendwie mich mit verbinden und weiß vielleicht, dass ich dann auch was machen muss daran. Aber was ist natürlich, also wir schlafen schlecht und wir fühlen uns morgens, wie du gesagt hast, auch gerädert. Man ist irgendwie nicht erholt. Aber was passiert denn vielleicht auch innen im Körper, wenn wir dauerhaft vielleicht schlecht schlafen? Wenn wir mal irgendwie eine Woche schlecht schlafen, weil vielleicht war irgendwas und dann ist auch wieder gut. Und dann geht es uns besser, dann ist es ja wahrscheinlich einfach nicht so schlimm. Aber wenn das über Monate oder auch Jahre oder vielleicht bei manchen auch Jahrzehnten schon so ist und das nicht, sie kriegen das nicht in den Griff oder machen einfach nichts daran. Und dadurch, wird ja unser Stresslevel sinkt ja dadurch auch nicht, weil wir sind dann müde und sind nicht leistungsfähig. Was ist körperlich, was kann man da vom Körper vielleicht auch für, also was passiert da mit dem Körper dann auch?
Auch das ist mittlerweile gut erforscht. Auch kurzfristiger schlechter Schlaf schädigt schon. Das heißt jetzt nicht irreversibel, aber hinterlässt Spuren. Es gab letztens eine Untersuchung an jungen Männern, also unter 30. Da hat man untersucht, wenn die eine Nacht nicht schlafen, machen ja viele, die feiern mal durch, ne, oder jeder schläft vielleicht mal nicht, oder auch Menschen, die dauerhaft Schichtwechsel haben, Nachtwache im Krankenhaus und so weiter, da verändern sich schon bestimmte Proteine im Gehirn, die langfristig, wenn das langfristig anhält, zu Demenz führen, also sogenannte Tau-Proteine. Also das sind schon, also kurzfristige Schlafstörungen sind für den Organismus messbar beziehungsweise hinterlassen Spuren. Junge Organismen können regenerieren, die können das auch wieder abbauen. Wir haben ja ein auch interessantes System im zentralen Nervensystem im Gehirn, das sogenannte glymphatische System. Das ist nachts aktiv und das reinigt. Das entfernt das Gehirn von Toxinen, von bestimmten Ablagerungen, wie zum Beispiel halt auch diese Tau-Proteine, und reinigt und vor allen Dingen führt so ein Reset durch, führt dazu, dass wir ein gutes Erinnerungsvermögen haben. All das passiert halt in der Schlafphase. Und natürlich profitiert das Gehirn auch von Schlaf, weil wir dann tagsüber auch dann wiederum ein besseres Konzentrations- und Leistungsvermögen haben. Aber auch das Gehirn steuert das Immunsystem, steuert letztendlich das gesamte Hormonsystem. Ohne Gehirn funktioniert eben nichts, das ist unser Zentralcomputer. Deswegen ist es halt auch nicht verwunderlich, dass wir erhöhte Infektanfälligkeit bei Schlafstörungen wahrnehmen können oder auch sogar erhöhtes Risiko für neurodegenerative Erkrankungen, sprich Alzheimer. Das interessiert jetzt viele junge Zuhörer nicht so, aber auch psychiatrische Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen können durch Schlafstörungen ausgelöst werden. Deswegen, Schlaf ist, sage ich mal, nicht verhandelbar. Das ist auch das, was ich in der Praxis immer als erstes angehe, wenn Patienten mit irgendwelchen Erkrankungen kommen. Die meisten Patienten mit chronischen Erkrankungen in meiner Praxis sagen nicht, ich habe eine chronische Erkrankung, aber ich schlafe schon seit Jahren wunderbar. Das passt nicht, ja, sondern ich setze immer auch sofort den Fokus auf die Regenerationsfähigkeit, auf den Schlaf, auf diese 8 Stunden, die uns letztlich zur Verfügung stehen, die müssen wir nutzen.
Ja, super spannend auf jeden Fall, dass auch schon diese ja vielleicht kürzere, schlechte Schlafphasen auf jeden Fall auch relevant sind. Dass man das vielleicht jetzt auch hört, dass man ja das vielleicht denkt, ach, ist ja nicht so schlimm, aber dass das einfach auch schon ein Punkt ist, ganz, ganz wichtig und macht einem das vielleicht auch nochmal bewusst, wie wichtig eben ein guter Schlaf ist, ein wirklich, ja nicht nur langer Schlaf, es geht ja auch nicht nur um die Länge, sondern auch wie tief man eben schläft, du hast das auch gesagt, dann kommst du vielleicht in die Leichtschlafphase noch, aber gar nicht mehr so tief und das ist ja auch vor allem die Erholung für den Körper, weil wenn ich irgendwie so einen ganz leichten Schlaf habe und durch jede Kleinigkeit aufgewacht werde, dann komme ich ja da eben gar nicht erst rein. Ja, super, super wichtige Sachen.
Vielleicht darf ich da noch ergänzen. Ja, sehr, sehr gerne. Neueste Studien aus den USA haben gesagt, also optimale Zeiten, also für diejenigen, die jetzt zum Beispiel mit dem Ura-Ring oder mit der Apple Watch ihren Schlaf tracken möchten, optimale Zeiten sind pro Nacht ungefähr 1,5 Stunden REM-Schlaf und 1 Stunde Tiefschlaf. Das scheint nicht so viel zu sein, aber da kommen viele gar nicht drauf. Ja? Also viele kommen nur auf 20 Minuten Tiefschlaf und merken es gar nicht. Und das ist halt fatal. Und je jünger der Organismus, desto besser kann der kompensieren. Aber jemand so in meinem Alter mit Mitte 50 kann das eben nicht mehr auf Dauer wegstecken. Und deswegen ist es so wichtig, auch eine Schlafdiagnose gegebenenfalls zu machen. Ja, also die Schlaflabore sind überfüllt, da kriegen wir keinen Termin. Aus dem Grunde sind diese Gadgets, die wir haben, schon hilfreich. Ja, also Apple Watch, Ura Ring und so weiter, um einfach auch da mal zu gucken, komme ich überhaupt auf diese Zeiten oder habe ich vielleicht auch ganz wenig Tiefschlaf und überwiegend Leichtschlafphasen? Das wollte ich noch ergänzen.
Ja, super Hinweis auf jeden Fall. Und was du auch, finde ich, super gesagt hast, die in den Schlaflaboren, also da reinzukommen, es funktioniert nicht, aber dass man selber auch eben was tun kann. Und da sind wir ja auch bei der Selbstoptimierung einfach, sich selber drum zu kümmern, wenn es macht eben kein anderer. Es ist ja unser Körper und deswegen müssen wir uns um uns eben kümmern. Und wenn es eben tolle Gadgets gibt, dann kann man die ja nutzen und dann gucken, wie man sich für sich da am besten dran geht und dann auch in unserem Podcast vielleicht heute nimmt man vieles für sich mit und kann das vielleicht dann auch verknüpfen, deswegen finde ich das super. Und wenn wir jetzt schon beim Thema auch optimieren sind, also ich habe vielleicht jetzt auch so meinen Schlaf getrackt und weiß vielleicht ein bisschen mehr über mich dann schon, dann kommt man natürlich, also du hast Melatonin natürlich vorhin schon angesprochen, ich glaube, das ist den allermeisten ein Begriff, dass wir wissen, dass Melatonin fürs Schlafen einfach super wichtig ist. Und da sind wir natürlich dann beim Thema Nährstoffe auch. Und es gibt natürlich auch noch andere Nährstoffe. Und vielleicht kannst du uns zu allgemein zum Thema Nährstoffe ein bisschen nochmal was erzählen, welche da eben wichtig sind bei stressbedingten Schlafproblemen und wo wir darauf achten können, genügend davon auch ja, zu uns zu nehmen oder vielleicht auch zu supplementieren. Genau.
Ja, also meine Lieblingsnährstoffe, die ich sowohl bei mir, auch ich leide ab und zu unter Schlafstörungen, als auch bei meinen Patienten einsetze, sind primär erstmal Magnesium. Magnesiummangel haben wir fast alle. Ich will jetzt nicht sagen, wir können darauf verzichten, es zu messen, das kann ich so nicht sagen, aber letztendlich ist Magnesiummangel so weit verbreitet, das hängt mit unserer Ernährungsweise zusammen. Magnesium kriegen wir primär nur über grünes Blattgemüse und davon bekommen wir nicht genug und bei Stress verbrauchen wir halt auch sehr viel Magnesium. Also Magnesium ist unser Ruhesalz und ich empfehle eben auch zum Abend hin Magnesium einzunehmen. Pauschal kann man sagen zwischen 250 und 400 Milligramm vor dem Schlafengehen. Es macht ja nicht müde, sondern eher ruhig. Es entspannt die Muskulatur und Magnesium hat ja unglaublich viele Wirkungen auch auf die Mitochondrien und das ist sicherlich mit das Einfachste, was wir tun können. Magnesium, da muss man mal so ein bisschen gucken, welche Mengen vertrage ich vom Magen-Darm-Trakt. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Durchfall bekommt von Magnesium, aber mehr nicht. Das kann man wirklich für sich selber so ein bisschen ausprobieren. Daneben ist auch Biotin oder auch überhaupt die B-Vitamin-Gruppe ganz wichtig. Biotin, für mich ist auch nochmal wichtig, das Vitamin B6, ganz wichtig für die Bildung von Schlafhormonen, von überhaupt Neurotransmittern, von Serotonin, von als Vorstufe von Melatonin. Da sind die B-Vitamine, die auch bei vielen Menschen einfach nicht mehr ausreichend über die Nahrung zugeführt werden, ganz, ganz entscheidend. Und wenn wir jetzt bei den Neurotransmittern sind, da gibt es einen ganz tollen Pflanzenextrakt. Das ist Safran. Safran ist in der Naturheilkunde eigentlich schon sehr lange bekannt, aber hat jetzt nochmal durch aktuelle Studienergebnisse noch so eine Art, ich sag mal, Hype bekommen. Safran wirkt sehr, sehr schnell auf die Serotonin-Achse. Also Serotonin ist ja unser Glückshormon und gleichzeitig die Vorstufe von Melatonin. Und wenn wir nicht genug Serotonin produzieren können, da brauchen wir eben Tryptophan zum Beispiel für, aber auch die B-Vitamine, Magnesium, können wir auch nicht ausreichend Melatonin produzieren. Und aus dem Grunde hat man mal versucht, ja, wie können wir bei Patienten, die einen zum Beispiel auch nachgewiesenen Serotoninmangel haben, das Serotonin anheben, ohne eben zu Psychopharmaka zu greifen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die aber wiederum massive Nebenwirkungen mit sich bringt. Da gibt es Safran und Safran-Extrakt kann hier sehr, sehr unterstützend wirken, vor allen Dingen schnell und wirkt auf das Serotonin. Das heißt, es wirkt auch angstlösend, das ja auch wichtig ist für einen guten Schlaf und auch antidepressiv und kann eben auch auf Melatonin wirken. Das dauert oft eine Zeit lang, bis der Körper versteht, aha, ich habe jetzt so viel Serotonin wieder im Umlauf, dass ich jetzt auch mal wieder Melatonin bilden kann. Ich messe bei vielen Patienten Melatonin und sehe, ich würde sagen, bei 80% Melatonin ab 40 im Mangel. Das hat einerseits Gründe wie zu wenig Serotonin, aber auch die Unfähigkeit unserer Epiphyse, das ist das kleine Organ im Gehirn, was Melatonin bildet, überhaupt noch Melatonin eigenständig in ausreichender Menge herzustellen. Das hat was damit zu tun, dass wir eben so verschobene Tag-Nacht-Rhythmen haben, dass wir uns über Jahre hinweg mit Blaulicht belastet haben. Das geht über das Auge direkt auch in die Epiphyse und führt zu einem Runterfahren der Produktion an Melatonin. Und es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Epiphyse ein sehr, sehr empfindliches Organ ist, was auch zum Beispiel durch hohe Gaben von Fluorid auch nicht mehr so optimal arbeitet. Also ich kann schon fast sagen, nach vielen, vielen Jahren Melatonin-Messungen, ich glaube seit 20 Jahren messe ich das in der Praxis, die allermeisten ab 40 haben eben nicht mehr ausreichend Melatonin im Umlauf. Und das ist fatal, weil Melatonin ja nicht nur unser Schlafhormon ist, wie man heute weiß, sondern es ist auch ein ganz wichtiges Antioxidant, das wir zum Beispiel in der Krebsabwehr brauchen. Ja, also da gibt es auch viele Studien. Und Melatonin ist der große deutsche Melatoninforscher, der Dr. Vautek, sagt immer, das ist das Schweizer Messer unter den Hormonen. Also hat so viele Wirkungen. Und es ist auch tatsächlich ein Schlafhormon, aber es hat ganz, ganz viele andere Folgen, wenn wir Melatoninmangel haben. Und deswegen, wenn ich Patienten habe mit Schlafstörungen, gebe ich Melatonin und am liebsten gebe ich ein retardiertes Melatonin. Retardiert heißt, ich gebe es zwar abends vorm Schlafengehen, ungefähr eine halbe Stunde vorm Schlafen geben. Das Promelatonin-Depot ist ja ein sehr, sehr gutes Präparat, was retardiert zusammengesetzt ist. Melatonin hat einen Nachteil, wenn man ein normales Melatonin-Produkt nimmt. Es wird sehr schnell von der Leber abgebaut. Ja? Und deswegen haben wir bei normaler Melatoningabe dann häufig schon so einen Effekt, dass die Patienten gut einschlafen, es aber über diese 7-8 Nachtstunden nicht ausreichend ist. Und deswegen hat sich es bewährt, dass man Melatonin, wenn man Melatonintherapie gibt, eben in einer retardierten Form gibt, wo es eben langsam freigesetzt wird im Darm und dann eben auch lange im Körper verbleibt und eben nicht ruckzuck von der Leber wieder abgebaut wird. Also das ist ganz wichtig. Es hat sich bewährt, dass man so mit ungefähr 2 Milligramm startet in der Therapie bei Erwachsenen. In einigen Fällen gibt man mehr Melatonin, das muss man eben gucken. Die meisten profitieren so von ungefähr 2 Milligramm Melatonin und die Wirkung setzt so nach einer Woche ein. Wenn das nicht ausreicht, muss man so ein bisschen höher gehen, aber ich arbeite selber schon sehr lange mit Melatonin, auch als es in Deutschland noch gar nicht so bekannt war. Da gab es die ersten Studien aus den USA und wir wissen heute, Melatonin ist sehr sicher. Es führt nicht zu einer Abhängigkeit. Es führt auch nicht, was viele befürchten, zu einem Rebound-Effekt, dass, wie zum Beispiel bei Schilddrüsenhormonen, dass wir eben, wenn wir ein Hormon geben, dass der Körper es nicht mehr selber produzieren kann nach einer Zeit. Das ist für Melatonin eben widerlegt. Sowieso ist es problematisch, weil die Epiphysen mit zunehmendem Alter lahm werden und Melatonin nicht mehr bilden können und wir dann von einer Melatoningabe einfach massiv profitieren. Auf allen Ebenen. Auf Ebene vom Schlaf, von der Regeneration des Gehirns, damit auch Ebene Demenzprophylaxe, Immunsystemstabilisierung bis hin zur Prävention von Tumorerkrankungen. Auch da gibt es interessante Studien, gerade in Bezug auf Brustkrebs. Also Melatonin, ich glaube, da sind wir ganz am Anfang des Wissens, was Melatonin alles kann. Und deswegen bin ich froh, dass Melatonin jetzt auch in Deutschland etwas besser erhältlich ist und dem Patienten zugutekommt. Dritter Punkt, ich habe jetzt Magnesium, B-Vitamine, also als Mikronährstoffe angesprochen, dann Safran und das Melatonin, also als diese Achse, ich sage mal Neurotransmitter. Dritte Achse sind für mich auch entsprechende Bakterienstämme, die über die Darm-Hirn-Achse wirken. Sogenannte psychobiotische Bakterienstämme, da wäre zum Beispiel Lactobacillus reuteri oder Lactobacillus rhamnosus zu nennen. Das sind Bakterienstämme, die wir auch nutzen können, eben um bei stressbedingten Schlafstörungen den Patienten zu unterstützen. Jeder von uns kennt ja Probiotika und da denkt man immer, okay, diese wirken jetzt nur für den Darm und für das Darmschleimhautimmunsystem und für die Verdauung. Das ist richtig, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber wir wissen heute eben, dass dieses Mikrobiom auch als kleines eigenes Bauchhirn zu betrachten ist und eben auch im Austausch ist mit unserem großen Hirn durch diese Darm-Hirn-Achse.
Ja, auf jeden Fall hast du da super viele Nährstoffe schon erwähnt, die einfach wichtig sind und hast auch eben erklärt, wie sie wirken und warum sie wichtig sind. Und ich finde, klar, Magnesium ist sowas vielleicht, was sehr, sehr viele kennen oder auch B-Vitamine. Aber zum Beispiel das Thema Safran ist, glaube ich, das, also klar, kennt man das irgendwie, vor allem vielleicht zum Kochen als Gewürz auch.
Genau, Safran fehlt mir.
Genau. Aber ich glaube so, dass man es auch jetzt hier bei Stress und bei Schlaf auch einsetzen kann, ist bestimmt vielen auch nicht bekannt. Auch das Thema psychobiotische Bakterienstämme. Klar, Probiotika kennt man irgendwie, aber dass es da auch eben eine spezielle Form gibt, finde ich auch sehr, sehr interessant. Und das wäre ja bei uns zum Beispiel das Probiom Antistress, wo man es eben auch wiederfinden kann, wo auch der Safran drin ist, für alle, die da gerne mal nachschauen wollen. Und dann hast du ja eben auch das Thema Melatonin angesprochen. Und das ist auch eben natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dass du auch erklärt hast, eben das ist ja retardiertes Melatonin bei uns in unserem Pro-Melatonin-Depot und dass es da eben einen Unterschied gibt, weil ich glaube, wenn man sich vielleicht so ein bisschen mehr damit beschäftigt, weiß man auch, dass es nicht so toll ist, eben Melatonin einzusetzen, weil du gesagt hast, es baut sich eben ja auch wieder schnell ab und ja, vielleicht nehmen deswegen vielleicht der ein oder andere das ein Melatonin-Produkt auch nicht. Und deswegen haben wir ja auch das Pro-Melatonin-Depot entwickelt. Und das ist tatsächlich auch ganz, ganz neu. Also es ist jetzt wirklich gerade auf den Markt gekommen. Und genau, also das kann man sich gerne mal, du hast es super schon erklärt, was das Besondere auch eben daran ist. Und da kann man auf jeden Fall auch einfach nochmal bei uns auf der Website nachgucken und sich damit ein bisschen beschäftigen, wenn man da eben Probleme hat und das vielleicht mal austesten möchte. Und ja, wer das testen möchte, kann einfach mit dem Code stressfrei 5,50 Euro auf die nächste Bestellung sparen und das Produkt einfach mal testen und gucken, wie es bei sich selbst einfach wirkt. Und ja, ich fand es super, super interessant, einfach da nochmal auch besondere Nährstoffe von dir zu hören, die da ganz wichtig bei Stress und Schlaf sind auf jeden Fall. Und ja, du hast jetzt ganz viel auch schon gesagt und du hast uns auch einen kleinen Hinweis am Anfang schon gegeben, was man für Maßnahmen machen kann, die eben bei Schlafproblemen sinnvoll sind. Und vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal so ein bisschen zusammenfassend sagen, worauf ich jetzt achten sollte. Also ja, ich habe jetzt natürlich die Nährstoffe gehört und kann da mich schon mal gut mit aufstellen vielleicht. Aber was natürlich noch so zusätzliche Dinge sind, wo ich drauf achten soll. Du hast zum Beispiel jetzt auch vorhin schon mal gesagt, man schläft ja auch manchmal schlecht, vielleicht wegen weil man viel gegessen hat oder schwer gegessen hat und es gibt ja sehr, sehr viele Punkte und vielleicht kannst du so die wichtigsten, die du persönlich, ja, die dir sehr wichtig sind, einfach nochmal aufzählen, worauf man achten soll.
Also ich glaube, unser Nervensystem liebt Rituale. Also deswegen so feste Abendroutinen sind sehr, sehr hilfreich. Ja, das heißt, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe immer zur selben Zeit ins Bett und stehe zur selben Zeit auf. Möglich auch am Wochenende. Auch im Urlaub, das hat sich bewährt. Also wir sind einfach da wirklich so getaktete Menschen im Sinne von Tag-Nacht-Rhythmus und unser gesamter Körper, unser ganzes Hormonsystem, unser Nervensystem unterliegt ja diesen Zyklen. Von daher ist halt auch ein gutes Zu-Bett-Gehen, also nicht zu früh und nicht zu spät, also ich sage jetzt mal so 10 Uhr abends ist optimal und dann um 6 Uhr aufstehen. Das wäre so ein optimaler Zyklus, dieses nach Mitternacht ins Bett gehen, das sagt ja auch schon der Volksmund, ist nicht gesund, das stimmt tatsächlich, weil wir einfach da unseren eigenen Rhythmus, dem wir ja naturgemäß unterliegen, zerstören oder stören. Und also eine feste Abendroutine und dann auch möglichst 2 bis 3 Stunden vorher nichts Schweres mehr essen, nicht mehr snacken. Man kann abends einen Entspannungstee, einen Schlummertrunk sich gönnen. Das ist möglich, aber eben nicht mehr den Magen-Darm-Trakt dann mit Pommes und Currywurst belasten, weil man nach dem Training noch Hunger hat oder irgendwie Süßigkeiten snacken. Also möglichst auch kein Zucker mehr. Das belastet auch unseren Magen-Darm-Trakt und natürlich unser Nervensystem. Fährt Blutzucker hoch, Insulin und das stört. Also ich zum Beispiel versuche abends nach 7 Uhr gar nichts mehr zu essen. Auch nur was Entspannendes zu machen, wenn ich nicht abends noch einen Vortrag halten muss. Das ist aber das ist wirklich nicht die Regel, das ist eine Ausnahme. Ausnahmen sind natürlich immer erlaubt, aber grundsätzlich versuche ich abends, wie gesagt, nicht mehr spät zu essen, mich nicht möglichst massiv meinen Puls hochzujagen, also leichte Bewegungen, leichtes Spazierengehen ist alles in Ordnung, Yoga zu machen ist in Ordnung, autogenes Training, alles das, was unseren Parasympathikus, der ist ja den ganzen Tag letztendlich zu kurz gekommen, unser ausgleichendes Nervensystem, unser Vagusnerv, also als Hauptast des parasympathischen Nervensystems, dass der einfach mal gestärkt wird, dass man dem etwas Aufmerksamkeit widmet und eben nicht bis zur letzten Minute noch das sympathische Nervensystem hochtreibt. Ne? All das sollte abends Raum haben und diese 2 bis 3 Stunden kann man sich, glaube ich, kann sich jeder einrichten durch entsprechendes Planen von Mahlzeiten und abends natürlich auch möglichst eine Offline-Zeit einbauen. Zum Beispiel, sag mal, ab 8 Uhr gucke ich einfach nicht mehr aufs Handy. Ja, also mache WhatsApp aus. Ich muss da nicht die ganze Zeit noch scrollen. Wenn es sein muss, dann zumindest mit Blaulichtfilter, aber eben auch nur ganz gezielt und möglichst in einer reduzierten Zeit. Und das sind Dinge, glaube ich, die, ja, die deutlich, ja, deutliche Veränderungen in einem Zeitraum von 2 bis 3 Wochen auch hervorrufen können.
Ja, das waren auf jeden Fall jetzt nochmal zum Abschluss super Tipps, die du auf jeden Fall gegeben hast. Und ja, vielleicht kann da jeder für sich so ein bisschen eine Routine finden, die man dann auch eben etabliert. Und ja, das, was man eben gerne macht, ja, muss man ja für sich auch herausfinden. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass man zum Beispiel lesen kann. Das ist vielleicht für den einen auch überhaupt nichts. Und das ist ja sehr, sehr individuell. Weiß. Genau, Entspannung. Ich lese auch super gerne und mich entspannt es auch sehr. Aber genau, das ist für jeden, dass man einfach herausfindet, was entspannt einen, was macht man gerne. Und es gibt so, so viele Dinge, die man machen kann und auch ausprobieren. Vielleicht probiere ich was, was es dann nicht war, aber vielleicht finde ich auch irgendwie was, was mir gut tut. Und ja, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Dinge. Ja,
eine Sache habe ich vergessen. Und zwar abends kein Alkohol. Ja. Also man sollte überhaupt keinen Alkohol trinken, aber wenn man zu Schlafstörungen neigt, auch nicht tagsüber. Aber Alkohol, viele sagen ja, okay, ich brauche mein Glas Wein, runterzukommen oder mein Feierabendbier. Das ist das, was wirklich nachweislich zu einem ganz, ganz schlechten Schlaf führt. Auch wenn man meint, man schläft dann besser oder durch oder man entspannt, ja, weil Alkohol bei vielen ja erstmal so diesen Entspannungseffekt hat, kurzfristig. Aber der Tiefschlaf und vor allen Dingen der REM-Schlaf findet nicht mehr statt. Und das merkt man ja eigentlich erstmal nicht so. Deswegen ist Alkohol abends, glaube ich, auch ein Aspekt, auch nicht am Wochenende. Man sollte überhaupt auf Alkohol verzichten. Ich weiß, es ist in Deutschland sehr schwierig durchzusetzen, aber gerade wenn man Schlafstörungen hat, bitte kein Alkohol.
Ja, das war auf jeden Fall auch noch super und da hast du natürlich recht, sollte man sowieso relativ reduzieren bis gar nicht trinken und genau, also das waren super, super Tipps, ich habe dem auch überhaupt nichts mehr hinzuzufügen, ich finde, man konnte wieder super viel mitnehmen, du hast super erklärt, was man eigentlich darunter versteht und ja, wie man einfach, um nicht nur was zu machen, sondern auch versteht, warum es eben so wichtig ist und ich glaube, dass das auch bei manchen ganz, ganz wichtig ist, das erstmal den Grund zu verstehen. Und ja, also ich finde, man hat super viel mitgenommen. Du hast es super erklärt. Und deswegen, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und heute mein Gast warst.
Ich danke dir.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, dann hoffe ich, dass alle Zuhörer gute Tipps mitgenommen haben und in Zukunft natürlich gut schlafen jetzt nach dieser tollen Aufnahme. Genau.
Ja, das hoffe ich auch.
Vielen Dank. Genau. Und dann sage ich einfach mal bis bald.
Bis bald. Dankeschön.
Ciao. Tschüss. Ich hoffe, diese 50. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.